Moin, Internet. Ihr hört Folge 186 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Sand und mit mir heute im analogen Gemeinschaftsraum im Wohnzimmer Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Ja, warum haben wir uns jetzt hier zu zweit in der echten Welt zusammengefunden? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, denn es ist, wenn ihr das hört und wenn ihr das seht und wenn ihr, naja, wie sagt man, brav seid und es hört, wenn es rauskommt, dann ist es nämlich noch 2025, gerade so. Und deswegen ist natürlich an der Zeit, zurückzublicken auf das Spielejahr 2025. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das generelle Jahr 2025 ein ziemlich schlimmes Jahr war.
Ja, es war irgendwie Dreck.
Ja, so. Aber zum Glück gab es einige Spiele, die das ein bisschen besser gemacht haben, ein bisschen Eskapismus geboten haben und ein bisschen, ja, das Ganze ein bisschen aufgehellt haben, sag ich mal vielleicht. Und da werden wir einige davon vorstellen, aber zuerst werden wir unsere Tradition, die wir letztes Jahr eingeführt haben, fortführen, unsere Excel-Liste durchgehen.
Oh Gott.
Genau, weil wir haben ja jetzt, ich glaube, letztes Jahr war das erste Mal, glaube ich, oder? Dass wir diese Excel-Liste geführt haben, kann das sein?
Ich glaube ja, also meine reicht bis 2021 zurück.
Ja.
Ja, das ist,
okay.
Es ist ein bisschen unangenehm, weil ich habe ja, als wir, ich glaube, es war die erste reguläre Folge, da sprachen wir auch über die Excel-Tabelle und da habe ich gesagt, ich glaube, ich investiere 500 Euro, nee, 500 Stunden und 350 Euro. Das ist falsch gewesen.
Wie ist denn die Auswertung jetzt gelaufen quasi?
Also, ich habe
wir haben Besuch. Also allein deswegen lohnt sich YouTube gleich, wenn ihr dann gleich eine Katze seht im Bild.
Hat sich umentschieden.
Ja.
Das gibt mir Zeit, hier nochmal reinzugucken. Also 38 Spiele. Von denen sind auch die meisten 2025 erschienen. Und das, diese 38 Spiele, das waren keine 500 Stunden, sondern 340 sogar. Guck mal, ich habe das Alleraktuellste noch gar nicht gemacht. Ja, und statt 350 Euro waren es 477 und 17 Cent. Was da nicht mit drin ist in den Stunden, sind so die Classics. Also Binding of Isaac, Dead by Daylight, Stardew Valley, Mario Kart 8 und Dark Souls 3. Das sind nochmal 150 Stunden bestimmt.
Bestimmt.
Minimum.
Ja. Okay. Ja, ich habe tatsächlich ich habe nur die Zeit genommen. Das Geld habe ich nicht genommen. Aber
ist auch besser so.
Ist wahrscheinlich auch besser so, ja. Aber ich habe tatsächlich auch dieses Jahr auf meiner Liste 64 Spiele insgesamt. Aber da ist auch noch ein Rest von letztes Jahr drauf. Also, die ich quasi im letzten Jahr angefangen habe und dann 2025 weitergespielt habe.
Okay.
Und Spiele, die nur dieses Jahr erschienen sind, waren es 55, laut meiner Liste. So, und davon habe ich exakt 75% beendet. 15% abgebrochen. 76% empfohlen in diesem Podcast. Und 11% spiele ich derzeit noch. Also noch 6 Spiele, wo ich sage, okay, ich habe noch nicht den Absprung geschafft, um auf
Wahnsinn.
Auf Abbrechen zu drücken, sondern
ja.
Ich werde es noch versuchen.
Genau. Was für Spiele sind das?
Die noch laufen gerade.
Ja.
Also da haben wir einmal Sable. Das habe ich letztes Jahr angefangen, also aus 2021, ne? Das ist schon uralt.
Uralt, ja.
Aber das habe ich noch nicht zu Ende gespielt. Stalker 2.
Okay.
Was ich auch nie zu Ende spielen werde, glaube ich.
Wahrscheinlich,
weil ich mich nicht sehe, wie ich in ein Spiel nächstes Jahr 100 Stunden stecken werde. In ein einziges. Wobei, vielleicht. Wonderstop habe ich noch mit drauf. Da hänge ich gerade so ein bisschen.
Okay, aber wann hingst du da das letzte Mal?
Schon länger her.
Ja.
Schon länger her. Aber also aktuellere Sachen sind The Seance at Blake Manor.
Ja.
Was ich noch zu Ende spielen werde auf jeden Fall.
Ja.
Absolom. Was ich auch noch nicht zu Ende gespielt habe. Wonderstars. The Rise of the Golden Idol.
Okay.
Und Fumes Also ein paar, die ich vorgestellt habe, ein paar, die ich auch empfohlen habe, die ich immer noch mit drin habe. Genau. Ja, und ich habe bei Steam circa 300 bis 310 Stunden gespielt. Laut meinem Steam Replay. Witzigerweise, nur eins der Top 5 Spiele, wo ich am meisten Zeit reingesteckt habe, wird in meinen Top-Spielen des Jahres landen.
Es ist bei mir ganz genauso. Also meine Top-Spiele, die habe ich durchgespielt. Mhm. Die sind da nicht drin. Also doch eins, glaube ich. Mhm. Aber auch weil ich die auf unterschiedlichen Plattformen gespielt habe. Und also ich habe auf der Xbox Anfang des Jahres gespielt, dann ein bisschen Switch und viel PC. Mhm. Aber auch so Sachen, die ich über Itch gespielt habe, finden ja überhaupt nicht bei Steam statt im Jahresrückblick. Klar. Deswegen ist es super schwierig. Deswegen habe ich ja meine eigene Liste gemacht. Aber ich bin da, glaube ich, rigoroser als du. Ich habe noch 3 Spiele. Mhm. Also ich habe mehrere abgebrochen, aber 3, die ich eigentlich noch spielen will. Silksong. Mhm. Vielleicht belüge ich mich damit auch selbst ein bisschen, dass ich das noch weiterspiele. Dann Seance at Blake Manor, weil ich da irgendwie eine Stunde erst gespielt habe. Ja. Aber alle loben das so krass. Und Tormented Souls 2, mhm, da bin ich auch noch nicht durch.
Okay.
Aber ich habe richtig Bock drauf.
Ja, ist ja auch alles, also ist ja noch relativ frisch zumindest. Die beiden, also eigentlich alles relativ frisch. Ne?
Ja, Silksong
ist ja quasi auch, wann kam das denn raus? Im November, glaube ich.
Nein.
Anfang Dezember?
Nein,
doch, das ist kam relativ spät raus. Oder?
Ich habe das hier vor Megabonk und Leave It Alone drin. Also das muss Oktober?
Aber Ende Oktober vielleicht, oder? Sagen, genau. Wir gucken mal parallel nach. Denn auch das ist natürlich in der Rückblicksfolge noch akut. Dass wir extrem gut
vorbereitet sind.
Extrem gutes Podcasting betreiben, indem wir.
Oh, ich habe aus Versehen auf die Nutzungsbedingungen geklickt.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich kann noch mal so gucken. Genau. Ich habe auch noch eine Zeitangabe für Xbox.
4. September.
Oh, krass. Okay. Ja. Das kam mir jünger vor. Also bei Xbox habe ich ca. 100 Stunden gespielt. Mhm. Und die Hälfte davon war Night Rain. Mhm. Witzigerweise, meine Partnerin spielt ja auch manchmal auf der Xbox. Und sie hat ungefähr so viel Zeit in Diablo 4 gesteckt, wie ich in Night Rain.
Okay.
So, genau. Ja, was haben wir noch für schöne Kategorien, die wir hier aufführen können? Ich habe noch eine Auswertung von meinen Vorfreude-Spielen, also welche ich gespielt habe.
Ja.
Und welche ich nicht gespielt habe. Und die Überraschung dürfte relativ klein sein, dass ich bei den Indie-Titeln alle gespielt habe. Mhm. Bei einem nur eine Demo, weil es noch nicht rausgekommen ist. Ne? Mhm. Und bei den größeren Titeln habe ich 2 gespielt. Mhm. Und eins davon ist Night Rain. Wer hätte das gedacht? So.
Ja, da habe ich auch sehr viel Zeit reingesteckt. Mhm. Am meisten Zeit, wenn man von den Classics, wie man sehr, sehr euphemistisch nennen kann, absieht.
Ja. Das waren wie viel? 120 Stunden oder
117,
so?
117, ja.
Mhm.
Ohne DLC, den ich noch nicht gespielt habe, aber spielen werde. Ich habe auch gestern kurz in diese Vorschauliste reingeguckt und festgestellt, bis auf Keep Driving und Blueprints, habe ich keins davon gespielt.
Stark.
Also auch einfach, weil, als die dann rauskam, so Eriksholm zum Beispiel, in dem Moment, wo es rauskam, wo auch der Moment gewesen wäre, es für den Podcast zu spielen und hier vorzustellen, fand ich andere Spiele besser. Und vielleicht ist es aber, hat es auch was damit zu tun, dass Spiele generell mich weniger gecatcht haben. Mhm. Also wenn ich mir hier so die vorherigen Jahre angucke, da gibt es mindestens 4, 5 Spiele, wo ich sagen würde, es lohnt sich, das im Leben mal gespielt zu haben. Mhm. War jetzt dieses Jahr weniger. Und worauf ich richtig Bock gehabt hätte, Töm 2, ist noch nicht raus. Hm. Also.
Ja, fair. Fair. Ich muss aber auch sagen, wenn ich auf meine Liste gucke, also die wenigsten der Vorfreude-Spiele waren so auf der letzten Shortlist bei mir für die Spiele des Jahres, sag ich mal. Mhm. Also schon ein paar, aber es sind ja 8, waren es 8? Ja, genau, 8 Stück. Und letzten Endes sind dann, na gut, 3. sind das auf der Shortlist.
Spricht jetzt nicht für unsere Vorauswahl-Skills.
Ja, aber es spricht auch ein bisschen dafür, dass der Indie-Sektor auch immer ganz unberechenbar ist und manchmal einfach so Sachen um die Ecke kommen.
Ja, das stimmt.
Ne, wo man dann einfach nicht mehr gerechnet hat und die man dann einfach aus diversen Kanälen sich rauszieht und sich denkt, vielleicht doch. Ja, und tatsächlich auch 93% aller Spiele, die ich in meiner Liste stehen habe für 2020, sind Indies. So.
Wow.
Also, wir sehen, der Podcast ist immer noch Indie. Vielleicht hast du ein bisschen mehr drin, ich weiß es nicht. Hast du das ausgerechnet?
Jetzt für dieses Jahr?
Ja.
Naja, also da ist dann auch direkt die Frage, was ist denn Indie? Wollen wir gar nicht beantworten.
Nee, wollen wir gar nicht beantworten.
Aber gut, ich habe Dino Crisis 1 und 2 gespielt. Das ist es nicht. Night Rain vielleicht auch eher weniger. Mhm. Dann aber so ein Spiel wie Dispatch.
Ja, ist schwierig.
Weiß ich jetzt nicht. Aber die meisten davon, bis auf die, die ich jetzt genannt habe, würde ich bei allen anderen, bis auf noch eine Ausnahme, zu der wir dann gleich kommen, sagen, auf jeden Fall Indie, richtig kleines Team, richtig kleines Projekt auch. Bei den meisten ist es so das erste Spiel überhaupt gewesen. Ja.
Okay. Ja, ich habe das auch so ein bisschen, also ich bin eher, hab's eher so kategorisiert, dass wenn so ein bisschen Zweifel dran waren, habe ich es eher ein bisschen höher eingestuft.
Ja.
Also tendenziell wirklich dann Indies nur, wo man sagt, okay, also keine Ahnung. Ja. Also ich habe dann selbst sowas wie, hallo, wir bekommen Besuch. Ich habe dann selbst sowas wie, was habe ich denn hier? Ja, ich habe tatsächlich auch wirklich einfach, also ja, so Sachen wie das in neuen Indiana Jones spielen, ne, ist ja klar, AAA. So.
Das war dieses Jahr?
Das war 2024.
Ah,
das
okay,
war noch meine alten Liste.
Ja, ja.
Oder wahlweise, ja, Stalker 2 zum Beispiel ist auch kein Indie-Spiel für mich.
Nee.
So, das ist auch fast schon AAA, wenn nicht sogar, also AA auf jeden Fall. Ja, genau, Night Rain, wie du auch schon gesagt hast, ist ja auch kein Indie-Spiel.
Hör jetzt auf, hier mit zu graben, sag mal. Aua.
Ja, möchte sich wahrscheinlich. Ja, genau.
Ja, warte. Okay.
So, hervorragend. Also, wir haben jetzt einen Dauergast hier. Alle, die es jetzt auf der Tonspur hören, können die natürlich leider nicht sehen. Deswegen, vielleicht Vorsatz für 2026 auch nochmal rein abonnieren bei YouTube. Ne?
Ja, du, wir haben Videocast. Da relativ stabile Zahlen. Also. Doch, relativ stabil, so 20 Aufrufe oder sowas und auch bis zu 100, wenn man wirklich zurückguckt.
Ja, und dafür, das
ist schon nicht wenig.
Ja, und dafür, dass wir tendenziell eher wenig dafür machen, um das zu bewerben, ist das schon gar nicht schlecht. So, genau. Ja, haben wir noch was zu unserer Liste an sich?
Ich habe auch mal geguckt, wie teuer die Spiele waren.
Mhm.
Und ich habe tatsächlich 6 hier drin, die einfach 0 Euro gekostet haben. Hm. Keine Demos waren, sondern einfach straight up 0 Euro gekostet haben. Eins davon hat es auch auf meine Shortlist geschafft.
Mhm.
Und die teuersten Spiele, die haben 39,99 gekostet. Und das war
Night Rain auch? Oder ist es nicht mit drin?
Night Rain hat auch.
Ach, witzig.
39,99 gekostet. Oh. Sherlock Holmes The Awakened. Eine Viertelstunde gespielt und dann abgebrochen. Also richtige Geldverschwendung.
Mhm.
Hello Kitty Island Adventure hat so viel gekostet. Und danach ist das nächstteuerste schon 29,99.
Hm.
Also ich habe Schnapper gemacht. Ich habe aber auch Dino Crisis 1 und 2 für 19 Euro bekommen.
Okay, guter Deal.
Richtig guter Deal, ja.
Aber das ist so ein bisschen dann bei dir die, sag ich mal, das Jahr der Mid-Price-Titel.
Ja.
Und das Jahr der 7 von 10 Spiele. Weil keines der Spiele so richtig, boah, das ist jetzt die Offenbarung, alle müssen es gespielt haben. So.
Ich habe gerade nochmal ja, es ist tatsächlich so, ja.
Okay. Ja, vielleicht hat dann doch der Rest des Jahres 2025 irgendwie auch die Begeisterungsfähigkeit ein bisschen gedämpft, möglicherweise.
Ja, also es ist, glaube ich, teilweise wirklich ein Me-Problem. Und auch einfach, dass die zwei Spiele, die so mega gehypt wurden, nämlich Expedition und Seance at Black Manor. Die habe ich einfach nicht gespielt. Und ich habe dann bei Blue Sky nach Empfehlungen gefragt. Ein paar davon habe ich schon gespielt. Ein paar stelle ich dann auch nächstes Jahr halt in den regulären Folgen wieder vor. Eins davon hat es jetzt noch auf meine Shortlist geschafft.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal im Schnellfeuer die Spiele durchgehen. Also vorweg, es wird jetzt kein Countdown sein von Platz 8, denn wir haben 8 Spiele ausgesucht, jeder von uns, bis 1, sondern einfach 8 Spiele, wo wir sagen, das sind gute Spiele, auch rückblickend noch, die wir noch empfehlen würden zu spielen und die uns halt, ja, am meisten Eindruck hinterlassen haben, 2020 bei uns, würde ich sagen.
Ja, war ein bisschen schwierig, auf 8 zu kommen. Mhm. Also sowohl, was hat einen begeistert, als auch, was nimmt man rein anstelle von irgendwas anderem, was einen irgendwie anders begeistert hat. Mhm. Aber ich bin relativ zufrieden. Bei mir ist das einfach in chronologischer Reihenfolge jetzt, weil...
Ja, warum nicht?
Warum nicht?
Ich habe es, glaube ich, angefangen chronologisch und habe dann einfach wieder komplett durcheinander geworfen alles.
Ja, gut.
Also weder alphabetisch noch chronologisch, einfach random. Mhm. Ja, soll ich einfach mal anfangen mit meinem ersten?
Ja, mach mal.
Okay, dann fangen wir an mit dem jüngsten Spiel auf dieser Liste. Es dürfte, glaube ich, niemand überraschen, welches es ist, nämlich Skate Story.
Ah ja, ja, klar.
Skate Story kam ja erst Anfang Dezember raus und habe ich in der vergangenen Folge vorgestellt, 185, und habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob das nicht zu sehr irgendwie Recency Bias ist, aber ich finde, ja, wie ich auch schon in der Folge selber gesagt habe, es gibt so wenige Skate-Spiele, die wirklich mal irgendwie eine coole Idee haben, so, und die auch so einen ganz, ganz eigenen visuellen Fußabdruck haben, und das ist halt einfach richtig krass, vor allem halt auch wieder vor dem Hintergrund, dass es primär von einer Person entwickelt wurde. Und man merkt auch, dass, also Sam Eng, der Entwickler, der ist halt auch Skater, so, und das merkt man im Spiel auch an, also es ist halt einfach, ja, visuals stark, starker Soundtrack, mehrere verschiedene Ebenen drin, wo man was rausziehen kann, es ist eine gute Skate-Simulation, es ist irgendwie eine interessante Story, es sind super witzige, absurde Charaktere drin, es ist eine persönliche Geschichte, so, ja, und es hat ein gutes Feel einfach, so. Und deswegen, ja, Skate Story auf jeden Fall das Skate-Spiel des Jahres. Aber da gab es noch nicht so viel Konkurrenz dieses Jahr.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Und auch in meinen Top 8 für 2025.
Vollkommen zu Recht, glaube ich. Mein erstes Spiel könnte nicht unterschiedlicher sein. Es ist Hello Kitty Island Adventure. Habe ich 26 Stunden reingesteckt. Ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit damit. Ich habe dann aufgehört, als ich gesehen habe, dass es mehr Grind wäre, als ich mit der Hauptstory, würde ich sagen, durch war und auch viele kleinere andere Questlines gemacht habe. Aber dieser Fortschritt, den man macht, du fängst auf so einer Insel an und dann hast du immer mehr neue Fähigkeiten. Und dann erkundest du irgendwann die Unterwasserwelt oder irgendwie einen Berg, weil du den dann erklimmen kannst. Und dann bist du in so Mini-Dungeons, hast du irgendwie da eine Shortcut, die du freischaltest. Und erobern ist das falsche Wort. Du erschließt dir dann diese unterschiedlichen Gebiete. Es gab so einen Spuksumpf und es war einfach toll. Und dann weißt du irgendwann, wo du die Charaktere findest, hast ein Gefühl für deren Persönlichkeiten. Ich bin ja kein Hello Kitty-Mensch sonst. Mhm. Ich wusste nicht, dass sie auch alle ihre eigenen Serien haben, dass das super bekannte Charaktere sind. Jetzt weiß ich das natürlich. Aber es war einfach toll. Man kann kleine Häuschen ausstatten, um neue Bewohnerinnen und Bewohner anzulocken, die dann auch verwandt sind mit den Charakteren. Und dann hast du ganze Familiengeschichten. Und es war einfach extrem wholesome, auf dieser Insel unterwegs zu sein und dann so ein bisschen da lang zu schwimmen als kleine Meerjungfrau. Toll. Es war einfach eine gute Zeit.
Ja. Klingt nach einer entspannten Zeit auf jeden Fall auch.
Ja.
So.
Ja.
Und ja. Ja, Hello Kitty Island Adventure. Sehr gut. Ja, mein nächster Eintrag auf der Liste ist Many Nights a Whisper. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, weil das war in meiner, ich habe so ein paar Kandidaten gehabt, wo ich dachte, okay, die sind safe in den Top 8. Und ein paar, wo ich dann nochmal so überlegen musste, ob sie sich dafür eignen. Und Many Nights a Whisper war im zweiteren Bucket drin. Hab dann auch nochmal drüber nachgedacht und dachte mir, eigentlich ist es echt so ein gutes Beispiel dafür, wie man ein kompaktes Spiel, sowohl in der Räumlichkeit, weil das ganze Spiel ja im Endeffekt auf einer Terrasse stattfindet. So, das war dieses Spiel, wo man als Teenager ausgewählt wird, so ein Ritual durchzuführen.
Diese Fackel werfen oder sowas.
Genau, man hatte irgendwie so einen Wurfmechanismus, der ja, also ganz, ganz interessant, komplex verwoben im wahrsten Sinne des Wortes, weil du musst quasi die Wünsche von Leuten annehmen in deinem Dorf.
Stimmt, ja.
Und du kannst sagen, okay, ich nehme sie an, dann schneidest du, dann die führen quasi so einen Zopf durch so ein Loch und dann sagen sie, was sie sich wünschen. Du musst den Zopf entweder abschneiden oder nicht. Und dann wissen sie eben, okay, der Wunsch ist angenommen oder nicht angenommen. Und diese Haarsträhnen verstärken deine Schleuder, womit du eben dann dieses Feuer in die Fackel schießen musst am Ende dieser Periode. Das heißt, du musst eine bestimmte Anzahl von Wünschen annehmen, damit du überhaupt dahin kommst. Aber diese Wünsche sind halt alle sehr vielschichtig und es ist halt nie so schwarz-weiß. Es ist immer so ein bisschen so ein, ja, es gibt immer so ein Drawback zu jedem dieser Wünsche. So. Und genau, und letzten Endes fand ich es halt vor allem deswegen, also vor allem deswegen ist es auf der Liste gelandet, weil das halt eines der wenigen Spiele ist, wo man sagt, okay, du kannst halt auch irgendwie versagen, du kannst halt auch nicht treffen, was bei mir der Fall war. Ich habe es nicht getroffen. Und normalerweise bin ich dann bei Spielen eher jemand, der sagt, okay, ich versuch's nochmal, ich starte es nochmal neu, versuche nochmal irgendwie einen anderen Run. Aber da dachte ich mir so, nee, ich habe es halt nicht geschafft. Das Leben geht weiter und man hat die Erfahrung sozusagen gemacht, also auch so in der Ingame-Logik, man hat diese Erfahrung gemacht.
Ja.
Man fängt dann quasi danach ein neues Leben an, weil man dann ja wieder, man ist sozusagen, wenn man da ausgewählt wird, nämlich isoliert von der gesamten Gemeinschaft und ist dann irgendwie jahrelang nur, oder ein Jahr lang trainiert man nur auf dieses Ding hin. Und ja, dann ist man eben wieder frei, in Anführungsstrichen, und kann ein neues Leben anfangen. So. Ja, und weil man weiß ja auch nicht, was passiert wäre, weil wenn man nämlich trifft, vielleicht noch ganz kurz noch zur Einordnung, dann gehen ja alle Wünsche in Erfüllung von diesen Leuten, deren Wünsche man angenommen hat. So.
Ach so, und ansonsten nicht.
Ansonsten
also
nicht.
Das Zopfabschneiden ist noch gar nicht das Wunsch in Erfüllung gehen
genau.
lassen.
Genau, ja.
Ah.
Ja, also viel, viel Druck auf den Schultern.
Mhm.
Und ja, aber ein sehr schönes, kompaktes, kleines Spiel. Genau, deswegen auf der Liste.
Ja, ich habe wieder was komplett anderes, nämlich Look Outside. Das ist mein Survival-Horror-Pick für dieses Jahr. Von Francis Colum und Devolver Digital. Und man wacht auf, ist da dieser Mensch in seiner Wohnung. Es hat so ein bisschen depressive Vibes und die Stimme aus der Nachbarwohnung sagt, du darfst nicht rausgucken. Das macht man natürlich und man stirbt sofort. Und dann startet der Run neu und dann erschließt man sich das Wohnhaus, in dem man ist, trifft dann neue Leute, auch relativ zufällig, die dann an deine Tür klopfen, die du dann mit in deine Party nehmen kannst. Man hat rundenbasierte Kämpfe. Man hat aber auch die Möglichkeit, nicht zu kämpfen bei ganz vielen, wenn man halt das entsprechende Item vorher eingesammelt hat oder die richtige Dialogoption auswählt. Und und das war einfach ein Vibe. Das Spiel war visuell sehr beeindruckend. Es hat eine Pixelgrafik, aber so weirde, eklige Gegner zwischendurch und so ein innovatives und ausgelutschtes Wort, aber das Gegnerdesign war schon wirklich spannend, weil du auch nicht nur Zombies hast, du hast nicht nur Zahnmonster oder Augenmonster, sondern du hast halt auch das, was draußen passiert, weil da ist so eine kosmische Macht irgendwie am Gange. Das, was die mit den Menschen macht, ist immer sehr individuell und unterschiedlich. Mhm. Und entsprechend auch, wie du dann mit denen umgehen kannst, mit den Menschen, ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und das war einfach so ein, ich fand, das war auch ein Spiel, das man nicht so richtig greifen konnte. Ich finde, der Tod für solche atmosphärischen Spiele ist immer, wenn du hinter die Kulisse blicken kannst, wenn du das System, das dahinter funktioniert und das am Laufen hält, wenn du das verstanden hast. Mhm. Das nimmt dem Ganzen dann, finde ich, den Zauber. Wenn du weißt, wenn du genau weißt, was du machen musst, um eine bestimmte Sache herbeizurufen, um ein bestimmtes Ende zum Beispiel zu bekommen. Und das war hier halt gar nicht der Fall, für mich zumindest nicht. Also es war alles immer komplett blind und ich war immer ratlos, was natürlich auch genau der Vibe in dieser Situation ist. Und das war einfach ein ganz hervorragendes Spiel. Das ist wirklich eins, wo ich sagen würde, das sollte jeder und jeder vielleicht mal sich mal angeguckt haben, mhm, vielleicht. Weil es einfach, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, über dieses Survival-Horror-Genre, mhm, und dass manche das einfach, ja, weniger einfallsreich adaptieren als, mhm, andere. Und das hier ist ein sehr gutes Spiel einfach, das auch immer noch Content bekommt. Also ich folge dem, mhm, Entwickler bei Blue Sky, wobei jetzt steht hier schon Final Vision, das 1.0 Update ist, glaube ich, raus. Aber ich sehe da immer noch Content zu irgendwie. Ja, kann man sich geben. Wie viel hat es gekostet? Warte, es ist gerade reduziert. 9,99, nicht reduziert.
9,99, nicht mal 10 Euro.
Macht man nichts falsch.
So. Ja, mein nächstes Spiel, das war so ein bisschen im Duell mit einem anderen Spiel.
Schon wieder.
Ja, aber im Sinne von, dass es eigentlich zweimal dasselbe Spiel ist, mehr oder weniger in anderen, mhm, Gewichtungen. Wer fleißig alle Folgen gehört hat, wird auch wissen, worum es geht wahrscheinlich. Und zwar hat gewonnen das Duell Citizen Sleeper 2. Mhm. Das war nämlich ein Duell mit Duskpunk, was ich ja vor kurzem vorgestellt habe, das ja sehr mechanisch sehr ähnlich funktioniert. Und ich habe aber Citizen Sleeper 2 deswegen ausgewählt, weil es so ein bisschen, ich sag mal, intimer ist, weil so bei Duskpunk ist halt so, okay, man baut sich zwar auch seine eigene Found Family auf und schließt irgendwie, bildet Banden, aber das ist so ein großes Ziel. So, und wenn man sich irgendwelche großen Ziele setzt, kann es natürlich oft sein, dass man so ein bisschen paralysiert ist. Ne?
Ja.
Deswegen, wenn man sich irgendwie kleinere Ziele setzt, die leichter zu schaffen sind, ist es potenziell, ja, trägt es mehr Früchte.
Ja.
So. Und das ist eben bei Citizen Sleeper 2 genau so. Der erste Teil war ja so ein bisschen so eine Parabel auf Gigwork, auf wie man irgendwie seinen Körper in den Dienst einer kapitalistischen Gesellschaft stellt und dieser Körper halt einfach sich selbst abbaut, mehr oder weniger, und man irgendwie immer sich von Job zu Job hangeln muss und von Tag zu Tag hangeln muss. Und das war ja nur auf einer Raumstation, der erste Teil. Und im zweiten Teil hat man ja ein eigenes Raumschiff, mit dem man dann eben durch das Universum jettet und da irgendwie Aufträge erledigt und so. Und was ich ganz cool fand, ist, dass da halt so ein bisschen, also der erste Teil war ja mehr so ein Solo-Tabletop, Rollenspiel, weil alles irgendwie auf Würfelbasis war. Man hat da auch dann irgendwie Attribute und dann diese Würfelmechanik halt super zentral war. Und jetzt im zweiten Teil hat man auch eine Crew. So, und diese Crew, wenn man sie denn, man kann alle rekrutieren. Und die haben auch unterschiedliche Attribute und Skills und einen Würfelpool, also mehr so ein Party-Rollenspiel fast schon draus geworden. Und ich fand es halt vor allem cool, weil auch so aus dem ersten Teil einige Cameos mit dabei sind oder irgendwie Leute, die mit Charakteren aus dem ersten Teil verbunden sind, im zweiten Teil auftauchen. Und ja, das ist dann noch mehr so, okay, das Ziel ist einfach so eine so eine Gruppe zusammenzusammeln, die halt sich gegenseitig vertraut, auf die man sich irgendwie verlassen kann. Mhm. Einfach so eine, ja, auch mal so eine Found Family gesagt, so eine Crew, mit der dann eben die Herausforderungen in der Welt bestreiten. Und ja, abgesehen davon, dass das Spiel auch irgendwie visuell wieder total cool umgesetzt ist und die Geschichten, die erzählt werden, auch irgendwie super, super spannend sind, also von irgendwie so großen Themen wie irgendwie der, so ein generelles Umdenken irgendwie, neue Wege zu finden, wie man sich irgendwie selbst behaupten kann. Ich muss ja immer an diese Minenkolonie denken, die dann irgendwie, wo man da so ein bisschen den Aufstand unterstützen kann, der ArbeiterInnen, aber eben auch sich potenziell eben mit den Herrschenden dort verbünden kann. Und ja, das ist halt einfach so.
Ach, eine Minenkolonie?
Ja.
Ich habe Meme-Kolonie.
Eine Meme-Kolonie, genau. Wo die okay. Die heißesten Memes abgebaut werden.
Jetzt ergibt es Sinn,
ja. Ein Meme-Tunnel wird abge, mit der Spitzhacke die neuen Memes abgebaut. Nee, genau. Und ja, fand ich einfach so ein bisschen sinnbildlich, was man mitnehmen kann. So mehr Empathie, mehr irgendwie sich seine Mutuals zu suchen und irgendwie im Kleinen halt einfach so Zusammenhalt zu üben und Praxis zu üben, um das dann vielleicht irgendwie auch ins Große tragen zu können. Also auch wieder so ein bisschen, was über das Spiel hinausgeht. Abgesehen davon, dass das Spiel allein natürlich auch sehr gut ist. So. Ja.
Ja, also beide Spiele, sowohl der Vorgänger als auch das, wurden mir auch schon öfter empfohlen. Unter anderem von unserem Kollegen Jörg Leubel von Spielvertiefung und G. Shoutout. Muss ihm noch eine E-Mail schreiben, fällt mir gerade ein. Und das ist, glaube ich, auch so ein potenzieller Klassiker irgendwie. Also ich habe das Gefühl, schon der erste Teil wird als Klassiker gehandelt. Und wenn der zweite Teil jetzt auch noch all das macht, was man von einem Nachfolger erwartet, also nicht mal same, same, but better, sondern wirklich besser und mehr einfach und ein bisschen anders. Mich schrecken einfach viel Text und viel investierte Zeit ab, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm. Das ist irgendwie, ja, vielleicht müssen wir es doch alle nochmal spielen. Ergibt gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, wenn ich mir jetzt mein nächstes Spiel angucke.
Weil da ist auch sehr viel Text dabei und sehr viel Zeit.
Zeit geht so. Lass mich mal kurz gucken, wie viel. Naja, 13 Stunden.
Citizen Sleeper hat auch so, habe ich auch so 15, 16 Stunden, glaube ich, gebraucht. Nur.
Ich dachte, das wäre so ein 30-Stunden-Ding.
Nö.
Ja, da muss ich es vielleicht doch mal spielen. Während ihr alle The Root Trees Are Dead spielt, eines der besten Detektivspiele, das haben wir ja mehrfach im Podcast festgestellt, dass es vielleicht das Jahr der Detektivspiele war oder solcher, die es gerne wären. Und Root Trees Are Dead ist ein, es ist was ganz Besonderes, finde ich. Du hast da diesen riesigen Stammbaum und es ist deine Aufgabe, an der Pinnwand, richtig? Und es ist deine Aufgabe, den zu vervollständigen, weil da ist gerade der Unternehmensinhaber gestorben und jetzt ist die Frage nach dem Erbe und sowas. Mhm. Und du durchwühlst dich durch so ein Windows 95, 98, 98 glaube ich, ne, mit diesem türkisen Hintergrund, Interface, hast da dann dein Google quasi und dann hast du ein Notizbuch, in das du wirklich mit deiner Tastatur Sachen eintragen kannst und dann Verweise, die man sich erstellen kann und dann muss man sich halt langhangeln, dann findet man irgendwie einen Verweis auf Magazin XY und hat dann die Möglichkeit, nach diesem Magazin zu suchen in der Online-Bibliothek und muss halt alle Infos über jedes Familienmitglied finden, um die Verwandtschaftsverhältnisse gerade zu ziehen. Diese Pinnwand selbst, die gibt natürlich schon Hinweise, dass da auch mal so ein uneheliches Kind dabei ist, dass Affären dabei sind. Und das ist, ich fand, es war sehr gut strukturiert. weil du nicht gleichzeitig auf alles losgelassen wirst, sondern dich da so ein bisschen dran hangeln kannst. Ansonsten wäre es wahnsinnig überwältigend. Und das war so ein, ich habe mich schlau dabei gefühlt. Einfach. Ich habe mich richtig wie so eine kleine Detektivin gefühlt, die den Durchblick hat, die da was ans Licht bringt, was verheimlicht werden soll. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war auch ein richtiges Cozy-Spiel irgendwie, weil du da ganz in Ruhe sitzen kannst an deinem PC, im PC und ein bisschen tippen und ein bisschen klicken kannst und ganz viel liest. So viel war es gar nicht zu lesen. Aber es hat Spaß gemacht. Das war auch, ist auch einfach so eine interessante Familie und so ein paar, also es spielt auch Ende der 90er und wenn du dir anguckst, die Familien, die in den 40ern irgendwie dann an die Macht kamen in diesem Unternehmen, was die halt so gemacht haben und wie deren Leben von der Zeit, in der sie aufgewachsen sind, geprägt waren. Das liest man auch durchaus raus. Und das war also tolle Sache, tolles Spiel einfach. Richtig gut.
Ja, und vor allem dann ja auch, also das haben wir auch oft bei so Detektivspielen festgestellt, dass man ja oft auch gar nicht so selber viel schlussfolgern muss, so, ne, dass einfach so viel präsentiert wird und man einfach so Bausteine zusammensetzen muss.
Ja.
Und da ist es natürlich ein bisschen anders, ne, weil du ja schon sehr frei bist in, also wie du zu deinen Schlussfolgerungen halt kommst, ne, weil du liest ja tausend Sachen, dann kannst du ja, musst du dir deine eigenen Notizen machen und so, also es ist schon, ja. Ich hab's noch nicht gespielt, aber es, ich denke, es dürfte auch sehr mein Jam sein. Deswegen.
Ja.
Und bei 13 Stunden kann man durchaus mal machen, ne?
Ich glaube, es sind noch weniger. Ich habe mal wirklich Zeit gelassen auch. Ja.
Ja. Ja, mein nächstes Spiel ist Promise Mascot Agency.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ich bin ja ein, also dieses Team hat ja erst zwei Spiele veröffentlicht, ne? Paradise Killer und jetzt Promise Mascot Agency. Kaizen Gameworks aus UK. Und ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich sage, das dritte Spiel, das werde ich auch spielen und das werde ich auch gut finden, bestimmt. So, das ist so mein Vibe, weil also es ist ja so eine Mischung aus Management-Sim und Visual Novel, würde ich fast schon sagen. Und auch so ein bisschen Deckbilder auch mit dabei. Also im Endeffekt, man, das ist ja dieses Spiel, wo man als ausgestoßener Yakuza namens Michi the Janitor, der dessen Waffe der Wahl ein Besen ist, in so eine verfluchte Stadt kommt, Kazumachi heißt sie, und alle männlichen Yakuza, die in diese Stadt reinkommen, sterben, so, nach einer bestimmten Zeit, weil da wohl so ein Fluch über der Stadt liegen soll, angeblich. So, und man selbst ist halt ins Exil gegangen oder gegangen worden und muss dann dort eine Maskottchenagentur aufbauen, so. Das heißt, man sammelt so ein bisschen Pokémon / Deckbildermäßig die so Maskottchen ein und lernt so deren Geschichte kennen und dann schickt man sie auf Maskottchen-Events und wenn man eben ihre Questlines erfüllt und so, dann verbessern sie sich quasi auch, haben halt ihre besseren Skills und es gibt bestimmte Maskottchen-Typen, die halt dann für bestimmte Events gebraucht werden und genau, im Endeffekt verdient man damit halt eben Geld, treibt die Story voran und kann dann seine Agentur ausbauen und man erlebt ja auch ganz viel für ganz viele unterschiedliche Charaktere, so Quests, sehr, sehr liebenswerte Charaktere auch und es ist halt, also es ist sehr, sehr, sehr tief in der japanischen Kultur verankert, also auch mit so ein bisschen, klar, so ein bisschen Weeb-Kram ist auch dabei, logischerweise, so Anime und Manga-Gedöns, ne, aber auch
so auch, macht man sich beliebt.
Ja, genau. Na, die Leute wissen das schon, ne? Also wer, man, ja, genau. anyway. Hat aber auch ganz viel, also greift auch ganz viel so aktuelle Themen auf. Also zum Beispiel, Kazumachi ist eine Stadt, die in der Vergangenheit total geboomt hat. So, und dann halt jetzt mittlerweile einfach fast schon so eine Geisterstadt geworden ist, weil einfach wegen dieses Fluches, aber auch weil einfach die Leute eben aus der Stadt wegziehen und dann irgendwann hat dann der Bürgermeister, der korrupte Bürgermeister natürlich, hat dann die Bahnstation dicht gemacht. Das heißt, es fahren keine Züge mehr hin. Und das ist ja auch so ein, also gerade in Japan so ein Thema, dass ja sehr viele von diesen kleinen Orten, abseits von diesen großen Touristenstrecken, halt einfach aussterben, weil die Leute halt, die jungen Leute ziehen in die Städte, weil es dort die Arbeit gibt. Und ja, da verschwinden einfach ganz, ganz viele Orte, dass du teilweise ja im Internet, also manche Ortschaften loben ein Preisgeld aus, sage ich mal, oder eine Belohnung, wenn du da hinziehst. Das halt dann irgendwie, weiß ich nicht, kriegst ein Haus und umgerechnet 10.000 Euro so als Startkapital, einfach, dass da halt Leute wieder hinziehen, weil einfach sonst kein Anreiz ist, wenn man da schwer hinkommt und so. Und das Spiel zeigt eben auch wieder, also es ist ein bisschen so ein durchgängiges Thema bei meinen Spielen fast schon, dass halt es wichtig ist, Communities von innen und von außen auch zu stärken. Also weil Michi natürlich ein Außenseiter ist, aber er sich so ein bisschen halt einfach reinarbeitet in diese Community und dass manchmal halt so ein Außeneinfluss auch wichtig ist, so, um da einfach neue Ideen mit reinzubringen, aber dass dann eben auch trotzdem die Leute, die vor Ort sind, eben nicht vergessen werden dürfen, sage ich mal, auch mit einbezogen werden müssen. Und da geht es eben auch wirklich darum, dass man dann eben so eine, aus so einer Gruppe aus, naja, so Misfits, einfach so eine Community aufbaut und diese Stadt irgendwie wieder stärkt und genau, ja, und natürlich auch einen abgetrennten Daumen, was auch ein Maskottchen ist, ne? Großer abgetrennter Daumen mit Augen und so, Pinky, hervorragender Charakter, dann auch zum Bürgermeister-Titel verhilft und das dann eben auch so einer der ersten oder ein großer Anstoß oder ein großer Katalysator ist für Wandel in dieser Community. Und ja, also es ist spielerisch cool, so, das Soundtrack ist super. Es macht sehr viel Spaß, einfach mit seinem kleinen Truck durch die Gegend zu fahren und den abzugraden und später dann einfach auch dann so über so eine riesen Rampe mit dem Turbo-Boost drüber zu springen und dann die Flügel auszubreiten und über diese Insel zu fliegen mit seinem Truck. Ja, definitiv sehr, also sehr, sehr, sehr viele, also es sind sehr, die Vibes sind richtig in diesem Spiel. Die Vibes sind on point. So. Ja. Sozusagen. Und, Fun Fact nebenbei auch noch, denen ist auch so ein kleiner Coup gelungen mit diesem Spiel. Die haben tatsächlich für den Hauptcharakter Michi den japanischen Synchronsprecher für Kiryu aus der Yakuza-Reihe. Oder Like a Dragon-Reihe, wie sie jetzt heißt, ja, bekommen. Also nicht schlecht für so ein kleines Studio. Mhm. Ja.
Ja, ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, dass so eine Idee albern sein kann, aber dass du auch was mit, wie heißt denn das Wort jetzt, mit was dahinter machen kannst.
Ja.
Fällt mir jetzt nicht ein. Mit Substanz.
Substanz, das so. Ist das Wort, ja. Mhm.
Also einerseits, was so die Themen angeht und andererseits, dass es halt spielerisch einfach eine runde Sache ist. Und das sind eigentlich die besten Spiele dann.
Ja, das stimmt.
Also mein Thema ist, dass ich ein riesiger Hypocrite bin offenbar, weil als ich Blueprints vorgestellt habe im Podcast, habe ich gesagt, es wird nicht auf meiner Shortlist sein und jetzt sind wir hier. Die ganze Kritik, die ich damals hatte, habe ich immer noch.
Mhm.
Es sind einfach keine besseren Spiele gekommen, vielleicht ist es das und ich habe das auch für YouTube gespielt und da dann aber abgebrochen, als ich einen Meilenstein erreicht habe. Also es ist ja, du kommst in die Eingangshalle und dann hast du da drei Türen und ab da ist es so, jede Tür, die du öffnest, zeigt, da öffnet sich dann so ein Blueprint oben und du kannst zwischen mehreren Räumen auswählen, die dann entstehen. Und diese Räume haben in den meisten Fällen irgendwelche Boni. Du findest darin Gegenstände oder so Items, die du benutzen kannst, bekommst Schritte dazu, weil natürlich du hast nur eine bestimmte Anzahl an Schritten pro Tag und wenn die durch sind, musst du halt einen neuen Tag starten und das heißt dann auch, dass du das Haus wieder neu aufbauen musst.
Mhm.
Ich habe in dem Moment aufgehört, wo ich quasi im Keller angekommen bin. Ich hatte nicht genug Schritte, um das Geheimnis im Keller zu lüften. Und ich habe auch nicht die richtigen Räume gehabt in dem Run. Man muss sagen, es gibt dann Shortcuts, dass man wenn man Rätsel geschafft hat, dass man da auch leichter wieder hinkommt. Mhm. Also so eine, die Tür im Keller bleibt auf zum Beispiel. Mhm. Also Roguelite an der Stelle. Steht hier bei Steam sogar auch. Ich habe dann 53 Stunden reingesteckt insgesamt.
Das ist einiges.
Kam mir nicht so vor. Ich bin richtig erschrocken, als ich das gesehen habe bei Steam. Ich habe dann aber bei, also ich habe mir einfach Lösungen angeguckt. Mhm. Und dann geguckt, wie ich an bestimmte Sachen komme. Und das habe ich dann fast so mehr mechanisch gemacht, einfach weil ich dieses Gefühl von Abhaken haben wollte. Ich wollte das Spiel beenden und auch da nach 53 Stunden, ich bin noch lange nicht am Ende. Und als die Erkenntnis bei mir eingesetzt hat, habe ich es dann auch komplett gelassen und deinstalliert. Es hat schon Spaß gemacht, es war dann halt mehr Puzzle als alles andere. Das meine ich mit so sehr mechanisch, du guckst halt nicht, du hast dieses Erkundungsding nicht mehr, sondern du weißt ganz genau, welche Räume du brauchst und du versuchst dann strategisch Räume auszuwählen, die dich dahin bringen, die es dir leichter machen, eine bestimmte Art von Raum zu bekommen, dafür zu sorgen, dass du dir keine Sackgassen baust und immer möglichst viele Optionen, Türen offen hast. Und ja, das hat einfach immer weniger Spaß gemacht. Und ein wichtiger Teil hiervon ist, die Rätsel selber zu verstehen. Hab ich nicht. An ganz vielen Stellen. Die habe ich einfach nachgucken müssen dann. Und da ist wieder dieser unangenehme Beigeschmack bei diesem Spiel, dass es cleverer sein will als du. Mhm. Ist leider nicht mein Vibe. Also viele Leute haben viel Spaß damit gehabt und sei allen gegönnt. Aber für mich war es einfach irgendwie frustrierend. Auch die Geschichte, die dahinter steckt. Und du musst ja wirklich, wenn du das wirklich alles von Hand lösen willst, gerade ist jetzt Mini-Spoiler mit so Insignien-Schlüsseln oder sowas, so richtig tief drin. Davon gibt es, glaube ich, 8 oder 10. Und allein, um die zu bekommen, du musst dir jede Scheiße aufschreiben, die du irgendwo findest. Jede noch so scheinbar unwichtige Notiz wird irgendwann relevant, wenn du komplett vergessen hast, dass sie existiert. Mhm. Und das fand ich frustrierend einfach. Und ich glaube, es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Ich hatte ja auch Spaß damit. Es ist in dieser Liste, weil es auch irgendwie gut gemacht ist. Aber es ist, ich finde, man muss wissen, dass das Spiel schlauer sein will als du.
Es ist sehr speziell.
Ich finde schon, ja. Also es ist auch sehr gut. Mhm. Aber es ist auch speziell.
Ja, also es hat ja auf jeden Fall sehr eingeschlagen, ne? Das Spiel, das kann man ja durchaus sagen.
Ja.
Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich habe auch nicht so die Motivation, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber ich kann verstehen, ich kann verstehen, warum man es gut findet. Ich kann auch verstehen, an welchem Punkt man sich denkt, okay, wenn ich jetzt wirklich hier selbst jedes kleinste Detail mir irgendwie notieren muss, auch wenn es irgendwie total unwichtig erscheint, so ungefähr.
Ja, vor allem, weil du musst das dann ja, das ist ja nicht mal die Lösung, die du dir aufschreibst. Mhm. Das ist ja nur ein Hinweis jedes Mal. Und es gibt dann so Codes, also das spielt ja in so einem fiktiven, in einer fiktiven Welt mit unterschiedlichen Kontinenten, Fürstentümern wie auch, oder Königreichen. Mhm. Und dann hast du halt Muster, so zickzack oder gekreist mit Punkten oder so Vierecke. Das musst du dir merken, welches zu welchem Königreich gehört oder welches Wetter da ist. Oder da bin ich ausgestiegen. Da bin ich sowas von ausgestiegen. Das habe ich mir dann im Internet angeguckt, die Lösung. Da gab es noch so Puzzleboxen, die habe ich wenigstens legit gelöst. Mhm. Ich finde, ich habe genug legit gemacht. Ich hätte auch früher aufhören sollen. Hab den Absprung nicht geschafft. Für andere ist das eher ein Spiel, glaube ich, als für mich.
Fair. Ja, mein nächstes Spiel ist Easy Delivery Co.
Ja, das ist sehr gut.
Es ist so eine Mischung aus, naja, so ein Arcade-Fahr-Sim und Kurier-Sim. Also man spielt so eine kleine Pixel-Hoppelkatze in so einer Winterwelt. Es gibt drei verschiedene große Karten in dieser Welt. Einmal so an so einem See, in den Bergen und dann irgendwie so normal, mehr oder weniger. Und die Prämisse ist halt, du hast gerade nur angefangen als Kurier. Du hast so einen kleinen K-Truck, also ein ähnliches oder das gleiche Modell wie auch in Promised Mascot Agency. So einfach so ein kleines, sehr kompakter Lieferwagen. Und du musst halt so Lieferaufgaben für die diversen ShopbesitzerInnen in dieser Welt erledigen. Und genau, musst halt Geld verdienen, um dann Upgrades zu kaufen für deinen Truck, der dann durch diese Upgrades kannst du dann neue Areale freischalten, zum Beispiel halt so Schneeketten oder so ein Stoßfänger, mit dem du irgendwie so Türen auf, also so Gittertore aufstoßen kannst, so in die Richtung. Und genau, der Loop ist relativ simpel eigentlich, also wie gesagt, du nimmst halt diese Aufgaben an, bis du halt genug Geld für ein Upgrade zusammen hast. Zwischendurch musst du auch noch mal gucken, dass du genug Essen dabei hast und nicht zu lange draußen bist, weil sonst erfrierst du. Du musst auch immer auf deine Wärme achten, mehr oder weniger. Und genau, also was da halt cool ist, ist da relativ schnell zieht sich halt so eine Mystery-Ebene rein, weil deine Hauptquest bekommst du von so einem Hund und es ist der einzige Hund in dieser Welt, alles andere sind nämlich Katzen. Und es zeigt sich relativ schnell, dass mit den BewohnerInnen dieser Welt irgendwas nicht in Ordnung ist, irgendwas nicht stimmt. Also man denkt vielleicht zuerst in Richtung Survival, also nicht Survival, aber so eine Horror-Richtung, aber es ist eher so eine Mystery-Geschichte und das geht dann in der zweiten Hälfte nicht eine Meta-Ebene, aber schon so eine Ebene, die halt nicht direkt mit der Spielwelt selber zu tun hat. Also es ist schwer darüber zu reden, ohne es zu spoilern. Deswegen würde ich auch den Cut-Off machen tatsächlich. Aber es lohnt sich, bis zum Ende durchzustehen, sage ich mal. Es gibt drei verschiedene Enden auch, je nachdem, wie man dann am Schluss agiert. Und es ist sehr kompakt, sehr schlüssig erzählte Geschichte. Und ist unter 10 Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht dafür. Also ist auch nicht so wirklich super lang, aber halt richtig gute Vibes. So, also auch so diese klassische PlayStation-Optik, dieses grobpixelige, das Fahren macht richtig viel Spaß, vor allem wenn man dann irgendwann, elendlang hochgefahren ist, also Serpentinen, so ein Berg und dann einfach sagt, okay, das ist arcadey genug, das Spiel, dass ich einfach jetzt von oben mit Vollgas runterspringe und dann irgendwie unten wieder aufkomme. Und ja, es gibt auch so ganz so kleine Questlines mit den Charakteren, also auch so ein, ich glaube, er ist, lass mich überlegen, ich glaube, er ist Kaffeebesitzer und sie ist irgendwie, arbeitet im Flower Shop und versuchen sie irgendwie halt näher zu kommen und er traut sich aber irgendwie nicht, sie anzusprechen und sie ist aber eigentlich voll die freaky Persönlichkeit, sag ich mal. Also würde sich freuen, wenn er sie anspricht. Dann kann man sie so ein bisschen, ohne irgendwie Multiple Choice zu haben, aber bringt man sie quasi Stück für Stück, je mehr Quests man erledigt für diese beiden so zusammen und so. Also es ist eine coole kleine Welt und man kann es sehr cozy machen, ne? Muss es auch gar nicht zu Ende spielen. Man kann ja theoretisch, wenn man möchte, einfach die ganze Zeit nur Sachen ausfahren, die Radiostationen freischalten und dann entweder mit es gibt so einen so ein Breakbeat Drum and Bass Radiosender und einen so ein Lo-Fi Radiosender, je nachdem in welcher Stimmung man ist, kann man dann auch den einen oder den anderen nutzen. Genau, und es ist eben auch kein Spiel, wo ich sage, boah, krass, das ist irgendwie ein Top-5-Spiel aus den letzten 5 Jahren, aber definitiv im vergangenen Jahr ein Spiel gewesen, wo ich gesagt habe, da habe ich gerne Zeit mit verbracht. Kann man sich durchaus angucken.
Ja, das steht auch noch auf meiner Liste. Auch wenn man eine Katze spielt, also Vibes sind einfach wichtig, finde ich. Vielleicht, je älter man wird, vielleicht spreche ich da auch nur für mich, desto wichtiger sind einfach die Vibes und dass man irgendwie so ein bisschen positiv überrascht wird, aber dass man einfach eine gute Zeit hat. Vielleicht ist das ein Persönlichkeitsding. Jetzt irgendwie in Call of Duty beleidigt werden oder sowas und so Stress-Shooter. Ich rede mich schon wieder, weil es ergibt gar keinen Sinn, was ich heute sage, weil Night Rain.
Weil das nächste Spiel ist nämlich Night Rain. Und man pausenlos gestresst ist quasi.
Aber gut gestresst. Mhm. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Und auch das, ich fand es gemütlich und die Vibes waren einfach gut. Nicht in jeder Runde, aber ich habe ja viel mit fremden Leuten gespielt. 117 Stunden insgesamt. Und klar waren da auch Spiele dabei. So einmal hat mir einer bei Xbox dann eine Nachricht geschrieben, was für ein Noob ich wäre.
Ja, ja.
Und dann dachte ich so, excuse me, nur weil ich jetzt gestorben bin, das ist halt schwierig, dieses Spiel.
Ja.
Ich habe mehr nette Nachrichten bekommen als böse. Das war die einzig negative, glaube ich. Und dann habe ich mehrere nette Nachrichten bekommen. Auch so, dass man sich einfach, nachdem man das zu dritt dann geschafft hat, so ein GG oder sowas schreibt, so ein Hey, well played. Eine Person hat mich richtig krass gelobt. Das war aber auch, und das ist, wieso ich dieses Spiel dann doch so gut fand. Wir waren zu dritt unterwegs und eine Person, ich glaube, ich habe das auch im Podcast erzählt, hat mega Stress gemacht und hat dann das Spiel verlassen. Kurz vor dem letzten Boss, den ich und die andere Person dann zu zweit gemacht haben und wir haben ihn geschafft und wir sind kein einziges Mal gestorben.
Nice.
Und es war so ein Erfolgserlebnis. Und dieser Flow, der sich dann einstellt, wenn du dann auch mit Leuten gematcht wirst, die, du hast dann ja unterschiedliche Momente auf dieser Karte, also entweder so ein Eisberg oder so ein Lava-Pit oder die Stadt oder der dieser Skull-Rot-Wald. Da gibt es eine gute Strecke, um da durchzukommen, den extra Bonus einzukassieren, das Beste daraus zu machen und dann perfekt vorbereitet zu sein.
Mhm.
Und wenn alle irgendwie auf der gleichen Spur sind und man da so durchjagt und einfach so im Flow ist mit fremden Leuten, das kann schon richtig viel, viel Spaß machen. Ich habe da auch ist noch ein Shoutout, Language at Play. Da habe ich darüber geschrieben, wie man kommuniziert in diesem Spiel, weil du ja, Gott sei Dank, nicht richtig mit Leuten reden musst oder auch schreiben oder sowas. Aber es war einfach toll. Ich habe richtig krass Bock, den DLC zu spielen. Muss mir dafür wieder Xbox Game Pass kaufen.
Mhm.
Deswegen habe ich es bisher aufgeschoben. Aber jetzt, wenn ich das auch wieder sehe, wenn du dann mit dem Schwert so durch die Gegend wedelst und schwebst. Oh, es ist schon toll einfach.
Schon ein gutes Spiel auf jeden Fall, ja.
Und vor allem, ich habe ja relativ viel auch gemacht und auch die Quests der Charaktere, die man wählen kann, total optional. Aber das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, zu erfahren, wer die sein sollen und was so für Schicksale dahinter stehen. Nie was Gutes.
Wie immer sehr tragisch, klassisch From Software.
Und auch bei den Bossen und sowas. Also, es ist nicht langweilig geworden. Ich habe wirklich aufgehört, weil ich abgelenkt wurde. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Man guckt eine Serie, binget die und auf einmal passiert irgendwas Neues in der Welt oder im Leben, irgendwas anderes erscheint. Und das ist einfach passiert. Sonst würde ich das immer noch spielen. Ich will es ja auch immer noch spielen. Doch. Elden Ring, Night Rain, neben Hello Kitty Island Adventure, glaube ich, die einzigen Nicht-Indie- oder Double-A-Spiele.
Und was für eine Kombination dann auch aus diesen beiden Spielen quasi.
Ja.
Die verschiedenen Pole.
Ja, aber die Vibes waren halt einfach immer gut. Also selbst wenn du in dem einen komplett behütet auf einer Insel bist, nicht sterben kannst. Und das andere ist auch eine Insel mit sehr viel Tod.
Ja.
Es waren einfach richtig gute Vibes. Also so dieses Fantasy-Ding. Night Rain hat auch irgendwie was, was cozy ist, finde ich. Weil du ja die Welt nach ein paar Durchläufen einfach kennst.
Stimmt, ja.
Und du weißt ganz genau, was auf dich zukommt. Und du weißt jedes Mal besser, wie du es angehen musst. Auch bei den Bossen. Und das, ich finde, das hat was Gemütliches.
Ja, stimmt. Also, wenn man es so sieht, auf jeden Fall. Ja, Night Rain, das versteckte Cozy Game.
Ja, man muss sich auch einfach davon trennen, dass andere Leute einen aufregen. Also, wenn dann eine Person oder beide despawnen, dann denke ich mir so, ja, Skill-Issue einfach, aber nicht auf meiner Seite. Hm. Und dann mache ich einfach alleine weiter oder suche mir neue Leute, mit denen ich das mache.
Ja.
Ich finde, das ist ein sehr guter Moment, um einfach mal Ausgeglichenheit zu praktizieren.
Ja. Ja. Mindfulness mit Night Rain.
Ja, absolut.
Sehr gut. Ja, mein nächstes Spiel, Skin Deep. Skin Deep ist sehr lange auch in Entwicklung gewesen, ist das neueste Spiel von Blendo Games, die ja zum Beispiel gemacht haben 30 Flights of Loving, Quadrilateral Cowboy. Diese Spiele, also sehr artsy, sehr indie. Und witzigerweise war direkt am Anfang, als ich dieses Spiel gespielt habe, klar, dass es von Blendo Games kommt, weil das Tutorial eigentlich eine Anreihung von Jump-Cuts-Szenen sind. Und diese Jump-Cuts sind ja ein bisschen so das Markenzeichen gewesen von Blendo Games. Also 30 Flights of Loving ist ja, besteht ja nur aus Jump-Cuts sozusagen. Also aus so kurzen Szenen mit Jump-Cuts dann eben. Und hat sie aber dann gegeben im Laufe der Zeit bei Skin Deep. Und ist halt auch ganz anders als die vorherigen Spiele, weil es ist halt eine Immersive Sim. So, das heißt, du spielst da Nina Pasadena, die Versicherungsagentin, die angestellt ist bei Meow Corp.
Ja, ja, jetzt.
Weil, genau, und warst früher eben so eine Attentäterin, zusammen mit deinem Geschäftspartner Little Lion, so eine kleine Katze. Ja, Katze. Und genau, und bist jetzt eben Versicherungsagentin, das heißt, wenn Piraten das Schiff von einer Crew, einer Firma kapern, die eben einen Vertrag hat mit Meow Corp, dann wirst du da ausgeschickt und erwachst dann da aus dem Kryoschlaf und musst ihn die Piraten besiegen und das Schiff wieder zurück in die Gewalt der eigentlichen Crew geben. Und es wird von Level zu Level komplexer. So, am Anfang ist es halt relativ simpel, da musst du vielleicht zwei Katzen retten und dann musst du irgendwie ja, vielleicht einen Piraten besiegen, so ungefähr, und dann hast du es geschafft. Aber später kommen dann so ganz viele zusätzliche Parameter dazu, die du erfüllen musst. Du musst dann irgendwie so eine Signalpistole finden, dann irgendwie so eine Rettungskapsel da damit rufen, da alle dann Katzen alle reinschmeißen. Dann musst du irgendwann später, kommt dann noch so ein Kaperschiff von den Piraten, noch eins, wo du dann auch immer alle Piraten besiegen musst. Genau, es wird immer komplexer. Und die Möglichkeiten, die du hast, werden auch immer mehr, weil eine Immersive Sim, du hast viele verschiedene Möglichkeiten, um die Gegner zu erledigen. So, also
Ist dein Licht.
Wow. Mein Licht ist ausgegangen, ja, aber ist nicht so schlimm.
Das dauert nicht mehr lang, dann geht meins auch aus.
Genau, und ja, also ich fand halt sowohl die Art von Imsim, die es ist, weil es ist sehr witzig, sehr Slapstick-mäßig, also du kannst halt dann zum Beispiel eine Bananenschale auslegen und die Gegner rutschen drauf aus dann und werden dann betäubt und dann kannst du sie irgendwie gegen die Wand donnern und dann ploppt deren Kopf ab, weil wenn sie sterben, dann sind sie eigentlich noch safe, weil sie so einen Skull-Saver-Helme aufhaben. Und wenn du diese Helme aber dann runterspülst oder irgendwie ins Vakuum rausschießt, ins All, dann sind die wirklich erst tot, die Gegner. Und also man kann wirklich sehr viel mechanisch in diesen sehr kompakten Levels machen, die auch sehr, also sehr cool gestaltet sind und sehr eigen sind, die Level, die unterschiedlichen. Man kann es auch relativ simpel machen, also man muss nicht mit diesen ganzen Sachen engagen, mit diesen ganzen Verben, die man zur Verfügung hat, aber man kann. Und auch die Geschichte nebenbei ist auch so ein bisschen, also es ist total absurd, aber auch super witzig, weil du halt immer auch mit den verschiedenen Katzen, die du rettest, dann immer in deinem eigenen Zuhause dann so einen Mail-Dialog führst und die haben alle verschiedene Persönlichkeiten. Also da gibt es so einen Laper, da gibt es irgendwie so einen Koch, so einen Extremsportler. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr witzig geschrieben. Und ja, auf jeden Fall allein, also ein schönes, rundes Ding, so ein paar absurde Twists mit drin, wirklich, also so absurde Sequenzen, so. Genau, weil letzten Endes, also als kleiner Spoiler, aber es erfährt man eigentlich schon relativ schnell, dass man letzten Endes seinen eigenen Klon zur Strecke bringen muss oder irgendwie aufhalten muss, weil die nämlich, nachdem dieser Klon zurückgelassen wurde, in so einer anderen Zeitebene, sag ich mal, von Nina Pasadena, ist sie eben dann noch da rausgekommen und ist dann eben die Anführerin der Piraten geworden. So, man musste eben rausfinden, wo sich der Klon gerade aufhält und dann irgendwie den Klon, ja, beseitigen. Mehr oder weniger. Oder vielleicht auch nicht. Weiß man nicht genau. Muss man spielen, um es rauszufinden. Aber ja, Skin Deep auf jeden Fall ein sehr gelungenes, naja, Comeback. Ja, vielleicht Comeback von Blendo Games. Genau. Und ja, ganz anders als die anderen Spiele. Außer vom Humor und vom Vibe her, aber so spielerisch ganz anders. Und aber trotzdem sehr gelungen.
Ich hatte komplett vergessen, dass du das vorgestellt hattest. Wir haben einen Kommentar dazu bekommen, der ja berechtigt war, aber sehr aggressiv im Ton.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, Skin Deep. Ich erkenne da so ein Muster bei dir auf jeden Fall. Mhm. So langsam mit den Spielen. Meins passt so ein bisschen, passt das dazu. Es ist Poco. Mhm. Das 0-Euro-Studierendenprojekt. Ein wirklich gutes Spiel. Es ist so ein kleines Point-and-Click-Adventure. 2 Stunden habe ich gebraucht. Also ich runde das immer auf oder ab, ne? So plus minus. Mhm. Und man spielt einen hyper süßen Clown, Poco, und läuft dann durch die Welt, in die man gefallen ist, weil man von den großen Clowns verstoßen wurde. Und dann macht man halt Dinge für die im weitesten Sinne Knetfiguren, die da rumlaufen in dieser Welt. Ganz, ganz klassische Point-and-Click-Rätsel. Ganz einfach auch. Und ich kann gar nicht genug Positives über dieses Spiel sagen, weil diese Welt ist super süß. Das ist so eine, ja, alles ist sehr viel größer als man selbst und es ist auch ein bisschen zugemüllt, aber es ist auch sehr so Fantasy-Pilz-Mystery-Land, wenn das denn ergibt. Mhm. Die Farben, diese haben so ein bisschen was Psychedelisches auch und die Figuren sowieso. Und ich konnte nicht glauben, dass ich diese fabelhaften 2 Stunden meines Lebens umsonst, also für gratis,
ja,
für lau genießen konnte. Und dann Whalefall heißen die, diese Gruppe. Die haben ein Coffee, ja, wo man halt so Geld geben kann. Und dann habe ich quasi gefühlt dann das Spiel bezahlt. Und mein Betreff dazu war so, I love Poco. Love mit diesem kleiner 3. Mhm. Und dann die Antwort war zurück, and Poco loves you.
Ah, cute.
Das war so süß. Das hat mich richtig doll glücklich gemacht. Ein kleines Clowns-Emoji dazu.
Oh. Sehr schön.
Es ist einfach... Ich hoffe wirklich, dass die weitermachen mit Spielen. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Auch wie der sich so bewegt und dann macht er Klimper, Klimper, Klimper. Alles daran ist toll. Und es ist 2 Stunden nur kurz. Es hat 5-mal so lang sein können von mir aus. Und es kostet einfach nichts. Wie crazy ist das bitte?
Ja.
Und am Ende hat man dann eine Entscheidung, die man treffen kann. Natürlich die richtige Entscheidung getroffen. Und also alles daran ist toll. Da war mir schon direkt klar, dass das auf meine Liste kommt, weil es ist, weiß ich nicht, wann hat dich das letzte Mal ein Spiel einfach glücklich gemacht? So. Das passiert nicht so oft.
Das stimmt, ja. Ja, ich finde es halt vor allem erstaunlich, wenn ich so an mich zurückdenke, so meine Uni-Abschlussarbeiten im Vergleich, so, ne? Also man hat dann irgendwie. Also ja, natürlich trotzdem sicherlich irgendwie, man ist sicherlich trotzdem irgendwie stolz drauf, was man dann geleistet hat. So. Aber weiß
ich nicht. Keiner von uns hat Poco gemacht.
Keiner von uns hat Poco gemacht. Also. Keiner von uns hat ein rundes, schlüssiges, cutes Videospiel gemacht als Abschlussarbeit einfach und das dann gratis ins Netz gestellt. So. Deswegen.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wer uns so zuhört. Also.
Also uns, mit uns meine ich natürlich uns beide jetzt.
Ach so, gut, ja.
Nicht die Leute, die zuhören. Gut, ja. Nein, nein. Genau. Ja, mein vorletztes Spiel, wir kommen langsam zum Ende.
Ja, ja, habe ich auch gerade gesehen.
Ist Tall Trails. Tall Trails ist das dritte Spiel von Brady Soglin, ich habe beide vorher vorgestellt schon. Plant Daddy, wo man so Pflanzen, Sukkulenten züchten und kreuzen kann. Fossil Corner, wo man bestimmen muss, einfach so Fossilien findet und Fossilien dann bestimmen muss, fiktive natürlich, je nach Form und Farbe und so.
Da habe ich gar keine Erinnerung dran.
Ja. Und Tall Trails ist ganz anders. Tall Trails ist so ein 3D-Plattformer mit Zelda Breath of the Wild Klettermechanik, also diesem Ausdauerring sozusagen. Und man spielt dort Alp. Alp ist ein Golem ohne Aufgabe. Das ist ganz selten, weil alle Golems, die in dieser Welt erschaffen werden, haben eine bestimmte Aufgabe. Ob sie irgendwie jetzt, ob sie irgendwie Steine zählen oder Lehm fressen oder sonst irgendwelche Sachen machen, auf ihren Köpfen irgendwelche Pflanzen wachsen lassen. Alle haben eine Aufgabe, aber Alp nicht. Und Alp möchte nicht eine Aufgabe haben, aber der Zauberer, der die Aufgaben vergibt, hat sich in seinem Turm eingeschlossen. Und weil der zuständige Golem, der eigentlich darauf achten muss, dass die Lehmreservoire in dieser Welt immer voll sind, ist eingeschlafen. Frecherweise. Und deswegen sind die Reservoire leer und die Tür ist verschlossen. So, das heißt, man muss dann eben diese Reservoire wieder auffüllen, so als Alp. Und dabei halt verschiedene, also die füllt man dadurch auf, indem man diesem Golem eben so Lehmklumpen zum Fressen gibt, mehr oder weniger. Mhm. Und diese Lehmklumpen findet man an verschiedenen Punkten auf verschiedenen Inselleveln in dieser Welt. Und natürlich, weil die dann vielleicht ganz oben irgendwo sind oder hinter einer Quest versteckt, sage ich mal, muss man diese Inseln eben erkunden und eben auch dafür sorgen, dass man dann mit so Upgrades seine Ausdaueranzeige pusht, weil Springen kostet Ausdauer, Klettern kostet Ausdauer, muss natürlich irgendwann aber trotzdem tendenziell es halt ganz nach oben schaffen, so auf bestimmte Berge, weil da eben die Lehmklumpen sind und deswegen, ne, so. Und ja, also am Ende, also es ist auch so eine sehr wholesome Geschichte eigentlich tatsächlich. Das Ende ist sehr, sehr versöhnlich und eigentlich auch so ein bisschen erwartbar. Möchte ich aber auch nicht jetzt großartig spoilern tatsächlich. Aber ich fand tatsächlich die Idee einfach cool, dass man sagt, okay, man hat irgendwie diesen Golem und man hat so einen Rucksack. Mhm. Und in seinen Rucksack packt man so Sachen rein, mit denen kann man sich dann so hochboosten. Also das können so Steine sein oder Pflanzen oder irgendwelche Tiere. Und die haben alle so eigene Eigenschaften. Also so eine Wassermelone zum Beispiel, da kannst du dann so ganz viele kleine Mini-Boosts abfeuern mit den Wassermelonenkernen halt. Oder wenn du eine Spinne drin hast, dann kannst du dich so schwingen von Punkt zu Punkt. Wenn du irgendwie ein anderes Ding drin hast, hast du so einen extra Auftrieb oder so. Also du kannst dann dir fast schon so kleine Builds zusammenbauen auf den jeweiligen Inseln, wie du dann eben diese Aufgaben lösen möchtest. Und es ist einfach so, es ist eine sehr cute Knetoptik halt logischerweise, ne? Weil alle Figuren irgendwie aus Lehm sind, mehr oder weniger. Es ist ein sehr warmherziges Spiel. Ein sehr witziges Spiel. Ja, und hat einfach genau die richtige Level an Herausforderungen, um sich zu challengen, dann irgendwie diese Berge hochzukommen oder irgendwie einen besonders klugen Weg zu finden, hochzuklettern, um dann eben seine Ausdauer, also zu optimieren, wie man seine Ausdauer verbraucht, so ungefähr. Ja, also definitiv war mir auch schon klar, dass es an meiner Shortlist landet und here we are. Tall Trails.
Ich habe lustigerweise ein Spiel auf meiner Vorschauliste, das in eine sehr ähnliche Richtung geht. Mhm. Gucken wir mal. Also so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht auch mein nächstes Spiel, Are We There Yet? Mhm. Was hatte ich für Spaß damit? Mhm. Mein Partner und ich, wir sind in unserem kleinen RV. Wofür steht das eigentlich?
Recreational Vehicle.
Okay.
Ja.
Wir sind in unserem Recreational Vehicle, einem Van, durch die Gegend gefahren. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also ist ja gar nicht so lange her, dass ich in der richtigen Folge darüber gesprochen habe. Nuggets Entertainment hatte damit, ich glaube, auch für die selbst einen Surprise-Hit. Es gab jetzt auch, das kann ich vielleicht Neues erzählen, neuen Inhalt. Mount, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Chobotsk.
Aha, okay.
Also quasi mit Schnee, mit Rutschen, mit, ich glaube, Schneeball Schlacht, aber auf jeden Fall Schneemann bauen oder Schneepersonen bauen. Und es ist einfach ein sehr, sehr gutes, sehr lustiges Spiel, das wir noch nicht durchgespielt haben. Die letzte Session, ich kann dir nicht sagen, ich habe wirklich geragequittet. Ich musste mehrmals irgendwie mir einen Tee machen. Da gibt es ein Level, du hast schon die Hölle hinter dir, literally. Du fährst irgendwann in einen Tunnel, musst dann im Dunkeln, hast nur so wenige Flares, mit denen musst du haushalten und wenn die alle sind, hast du halt Pech gehabt. Das war schon die Hölle, da über so eine Brücke zu kommen, die überall Löcher hat. Und dann muss einer unten rum klettern und Knöpfe drücken. Es war so schlimm. Danach kommt Lava.
Natürlich.
Und dann haben wir geschafft. Und ich habe mich schon gefreut, dass bald wieder schöne Landschaft kommt, das Spiel vielleicht vorbei ist und man irgendwie so man diesen Abschluss hat. Und dann sind wir einfach irgendwo rausgekommen. Sieht aus wie, als wären wir im Inneren eines Berges, in so einem Vulkan. Oben sieht man Tageslicht. Und wenn du hochguckst, siehst du so klapprige Bretter, die so in einer Spirale hochgehen.
Und die musst du hochfahren?
Die musst du hochfahren.
Okay, gut.
Meistens ist der Weg zu eng. Meistens fehlen irgendwo Bretter. Dann musst du ständig aussteigen und die wieder hinlegen. Dann musst du rüberfahren. Dann musst du wieder aussteigen und die wieder mitnehmen. Dann gibt es, und das Schlimme ist, du machst einen scheiß Kackfehler und fällst runter und musst wieder unten anfangen. Und dann irgendwo zwischendurch findest du dann so eine Art Checkpoint, wo du parken kannst, wo du die Karosserie reparieren kannst. Und ich meine, allein schon den Weg zu finden, weil du hast dann auch Leitern. Und da, wo du zu Fuß lang kannst, das ist nochmal was anderes als die Stelle, der Weg, den du mit dem Auto nehmen sollst. Wir haben jetzt den Weg gefunden, wir haben ihn aber noch nicht geschafft, weil wenn du selbst runterfällst, bist du tot. Dann muss die andere Person runter und dich retten. Wenn die dann dabei stirbt, weil Leitern auch ein absoluter Pain in the Ass sind, dann startest du unten. Ich könnte so kotzen, das ist das schlimmste Level, das ich jemals gespielt habe. Oder zumindest in diesem Jahr. Ich kann mich nicht an alles erinnern, was ich in meinem Leben gemacht habe. Es wird vernebelt von dieser Hölle, in der ich immer noch bin, weil wir es immer noch nicht rausgeschafft haben. Es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Ich freue mich schon darauf, wenn ich endlich durch bin. Wir haben jetzt mehrere Wochen nicht gespielt. Vielleicht kann ich da mit neuer Energie, mit einer neuen inneren Ruhe rangehen, die ich noch nicht gefunden habe, merke ich, wenn ich jetzt so darüber rede. Es regt mich immer noch krass auf. Aber es ist, also, Friendslop hieß es, glaube ich.
Friendslop, ja.
Der bessere Friendslop. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen, dieses Spiel. Das ist auch so albern irgendwie, aber es passt. Es funktioniert einfach. Es gibt nicht nur eine Lösung. Ich glaube, da wo wir sind, schon. Aber ganz oft gibt es nicht nur eine Lösung, sondern du hast im Idealfall mehrere Items eingesammelt und noch dabei und gesichert und irgendwie schafft man es überall rüber. Ob man es auch hoch und raus schafft, ist eine andere Frage. Vielleicht, da werde ich bestimmt im Discord berichten, wenn es dann mal soweit ist. Weil auf jeden Fall will ich das zu Ende spielen. Und ich will auch in diese Schneelandschaft einfach. Es sieht mega spaßig aus.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Discord, gutes Stichpunkt, gutes Stichwort. Den Link findet ihr natürlich immer in den Shownotes oder auf lostlevels.de oben rechts. Joint uns, teilt eure Are We There Yet Erfahrungen, wenn ihr welche habt. Verabredet euch mit uns zu Night Rain.
Ja.
Auf der Xbox zum Beispiel, wenn ihr spielt.
Ja, wir hatten das schon ein paar Mal, das Thema, ne?
Alle auf der PlayStation. Ja. Naja. Mein letztes Spiel für diese Folge ist Absolum, wie auch immer man es ausspricht. Und das ist eins der Spiele auf der Liste, das ich noch nicht beendet habe. So, weil es ist auch Run-basiert. Es hat sehr viel gemeinsam mit Hades von dem Grundgerüst her. Also es ist Run-basiert. Du während eines Runs baust du dir so einen eigenen Bild, in dem du verschiedene Verbesserungen auswählst für deinen Charakter, verschiedene Skills, also ja, genauso wie bei Hades, wo du auch dann immer verschiedene Boni auswählen kannst, temporär. Und anders als Hades aber zum Beispiel, ist es eben kein isometrisches, naja, Action-Rollenspiel, sondern es ist ein Beat'em-up. So, also es ist Side-Scrolling, und du kannst auch im Koop spielen mit einer anderen Person. Und ich finde es total spannend, weil dieser Entwickler Dotemu, die ja tatsächlich schon ganz viel so Remakes gemacht haben von so klassischen Beat'em-ups, so Fatal Fury zum Beispiel oder Streets of Rage. Und jetzt ist es ihre erste eigene IP und die ist anscheinend direkt so angekommen, dass es wohl eine Serie dazu geben wird, eine Animationsserie. Und ist auch, finde ich, echt kreativ einfach so. Es sieht super, super gut aus. Also die Effekte, die Charaktere, Animationen, wie es gezeichnet ist, die ganze Welt. Super schlüssig, super kohärent, irgendwie einen sehr eigenen Stil, finde ich, visuell. Auch interessante Lore, dass irgendwie du dich halt zu dem so einem Eroberer vorkämpfen musst, der nach so einem Unfall, sag ich mal, einem magischen Unfall, weil eben die Root Sisters, so eine Kaste an Magierinnen, halt ihre Kompetenzen überschritten haben und dann quasi ein ganzes Land ausgelöscht haben, mehr oder weniger. Und hat dann dieser Sun King die ganze restliche Welt irgendwie unterjocht, so alle zu seinen Vasallen gemacht und Magie verboten, außer natürlich, sie wird von ihm kontrolliert. Und man selber ist halt dann irgendwie Teil so einer Rebellinnengruppe, die diesen Sun King ihn stützen möchte. Und weil man eben mit so einer Root Sister verbunden ist, wird man immer nach jedem Tod wiederbelebt. So, und man muss dann eben sich durch eine Riege an, wie es im Spiel heißt, Traitor Kings kämpfen, zum Beispiel so ein Zwergenkönig unterm Berg, die auch zu tief gegraben haben, wie bei Herr der Ringe, und dann dadurch ihren Untergang besiegelt haben. Und dann gibt's auch noch so ein Echsenvolk, es gibt so Goblins, es gibt so Dunkelelfen, genau. Und ja, also ich finde, der Flow ist einfach richtig gut. Also der Loop, der Gameplay-Loop. Und es ist auch so, du hast deine Session, also ein Run ist so, naja, also ich war jetzt, glaube ich, 5 oder 6 oder 7 Mal beim Endboss eben, bei diesem Sun King. Und das hat vielleicht jeweils 45 Minuten gedauert. Ja. So, also relativ kurz. Kann man gut in einem Stück spielen. Muss man auch, weil es gibt keine Zwischenspeicherpunkte. Also man kann sich halt wirklich so sein eigenes Bild zusammenbauen, je nachdem, welche Fähigkeiten man so auswählt. Man hat natürlich auch so permanente Verbesserungen, wie es für so eine Roguelite auch halt typisch ist. Und es ist halt, also es ist immer, finde ich, sehr motivierend einfach der ganze Ablauf des Spiels, weil es eben so, die Runs irgendwie so kompakt sind, so kurz sind und ja, einfach auch audiovisuell halt einfach so ein komplettes rundes Paket so und halt auch irgendwie cool, dass dann so ein Studio, das eigentlich dafür bekannt ist, Remakes zu machen, jetzt direkt mit dem ersten eigenen Projekt so erfolgreich ist. So, also finde ich gut.
Ja. Ja, sei ihnen gegönnt. Ich würde das, glaube ich, auch gerne mal spielen. Ich habe gerade mal in die Steam-Rezension geguckt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Leute das spielen oder wie lange. So bei 20, 30 Stunden hat sich das jetzt eingependelt, würde ich sagen. Manche schreiben hier nach 6-7 Stunden oder haben jetzt 6-7 Stunden gespielt und einer 318.
Mensch. Dedication oder so.
In den 1,5 Monaten, die das Spiel raus ist. Das spricht, finde ich, dafür. Und es sieht einfach mega cool aus. Irgendwie, es erinnert mich auch an Cuphead so ein bisschen.
Ja, total.
Ich finde auch so Fantasy-Welten einfach richtig gut, wenn man einfach Dinge erahnt. Durch das Design der Gegner oder den Hintergrund oder sowas. Das ist eine gute Sache. Mein letztes Spiel, oh, es lädt jetzt gar nicht, doch, da ist es, Dispatch. Vielen Dank an die Leute, die mir das bei Blue Sky empfohlen haben. Ihr hattet recht. Ja, es ist von Ad-Hoc Studio, die sehr viel Erfahrung haben. Und auch die Leute, die zum Beispiel das Voice Acting dafür gemacht haben. Der Typ aus Breaking Bad. Mhm. Ich habe das nach ein paar Episoden gegoogelt und dann musste ich mich richtig anstrengen, nicht mehr die Figur aus Breaking Bad zu hören, sondern wieder den Robert hier. Und dieser eine YouTuber, Critical, Penguin, der mit so langen Haaren, man kennt ihn, das sind so YouTuber, die alle irgendwie sus sind, die, naja.
Ja.
Aber entsprechend gut ist das Voice Acting natürlich und das hat, glaube ich, so einen hohen Produktionswert. Mhm. Und es ist so weird irgendwie als Spiel. Also man spielt man ihn? Schon. Man ist, soll sich identifizieren mit Robert. Robert ist, lebt in Los Angeles. Hier ist gerade ganz dramatisch für eine Katze, wahrscheinlich eine Essenssache.
Ja, einfach Aufmerksamkeit.
Ja. Ja. Und in dieser Welt gibt es extrem viele Superhelden oder Bösewichte, also Menschen mit so magischen Kräften, die dann entweder das eine oder das andere werden. Auch so ein bisschen je nachdem, was ihre Superkraft ist. Und Robert und sein Vater und dessen Vater sind Mecha-Man, also quasi Iron Man.
Mhm.
Batman, ne? So Anzug, der die Kräfte hat. Und der Vater von Robert, der wurde getötet von Shroud. Und wo habe ich denn letztens Shroud gelesen? Ich weiß, ach doch, bei irgendeinem VTuber-Streamer-Awards-Drama. Lustig, dass er auch so heißt wie der Bösewicht hier. Naja, auf jeden Fall, Robert versucht dann, seinen Vater zu rächen und Shroud zur Strecke zu bringen. Dabei wird der Anzug zerstört. Robert also am Boden zerstört und wird dann von einer Superheldin aufgegabelt, die ihm einen Job anbietet, nämlich Dispatch zu sein. Sprich, er sitzt in der Zentrale und navigiert, koordiniert dann die Superheldinnen und Helden zu ihren Einsätzen. Man hat aber nicht irgendein Team, sondern das Z-Team aus dem Phoenix-Programm. Das sind ehemalige Bösewichte, die sich aber jetzt hier der guten Sache anschließen. Und man fängt ganz unten an. Es gibt so einen Running Gag, dass ein Typ da subscribed ist zu diesem Heldenprogramm und der will halt seinen Matcha haben und dann musst du den holen. So. Aha. Und das ist ein Teil des Spiels, dass du eine Karte hast, wo dann Aufträge aufploppen. Du sagst dann, welcher Superheld geht dahin und du musst dann aus der Anfrage rauslesen, welche Fähigkeiten benötigt werden. Also muss es jemand sein, der viel Durchhaltevermögen hat oder sehr stark ist. Es ist vielleicht jemand mit Köpfchen und Charisma oder Mobilität besser. Und wenn du erfolgreiche Aufträge hinter dir hast, leveln die Helden auf. Und da ist es sinnvoll, keine Allrounder zu machen, sondern halt wirklich in die Spezialisierung weiter reinzugehen.
Mhm.
Weil es wird natürlich immer schwerer und irgendwann hast du einen Auftrag, wo du ein bestimmtes Level an Stärke nicht überschreiten darfst, sonst scheitert er automatisch. Und das ist so der eine Teil. In 8 Episoden ist es aufgeteilt und der andere Teil ist quasi Visual Novel. Du hast ja einfach eine Animation, die da passiert und dann kannst du ab und zu mal eine Dialogoption auswählen. Und dann steht da auch so, Person XY wird sich daran erinnern oder ist das aufgefallen. Und am Ende jeder Episode erfährst du natürlich, wie viele Prozent der SpielerInnen sich so entschieden haben wie du.
Klasse Telltale.
Ja, und bei den großen moralischen Entscheidungen haben die meisten Leute die gute Wahl getroffen. Mhm. Wie das ist ja tatsächlich oft so. Und am Ende gibt es dann halt ein Finale und ich war schockiert, weil ich habe so eine Romance-Story mit der einen angefangen. Mhm. Und das wird dir aufgedrängt quasi schon in der ersten Episode. Und dann dachte ich aber auch mit der einen, die so ein bisschen struggelt, ich dachte, ich hätte einen guten Job gemacht. Und dann ploppt so das Steam-Achievement auf, so ja, du hast als Mentor verkackt. Und ich dachte,
oha.
Und es hatte Konsequenzen. Und da wird, glaube ich, so ein bisschen schon ein zweiter Teil, naja, wenn nicht angeteasert, dann zumindest offen gelassen. Mhm. Ja, die Geschichte, die ist wirklich gut erzählt einfach. Dieser Robert, den man spielt, der ist auch schon sehr hot, muss man sagen. Auch weil man den dann ja so gestalten kann, wie man selber will, selbst will. Du hast am Anfang die Wahl, ob du in den Zwischensequenzen, ob du die interaktiv haben willst, sprich Quicktime-Events oder eben nicht, habe ich gemacht. Manchmal haben die mich total überrascht, weil ich irgendwie so drin in der Action war und dann sollte ich doch noch was klicken. Mhm. Ja, macht gar keinen Unterschied, glaube ich. Und ich habe das in 3 Tagen, glaube ich, gespielt. Ich glaube, 2x2 Episoden und dann die letzten 4 halt so hintereinander, weil ich dann wirklich wissen wollte, wie es weitergeht. 9 Stunden habe ich gebraucht. Mhm. Das waren 9 sehr gut investierte Stunden. Mit 28,99 jetzt nicht gerade günstig, finde ich.
Mhm.
Aber ich habe richtig mitgefiebert, als dann eine dramatische Situation passiert ist und ich mich dann auch entscheiden musste. So. Und egal, es waren alles irgendwie Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ich bin richtig laut geworden. Also nicht, dass ich geschrien hätte, ja, aber schon so, sonst schweigt man ja beim Spielen. Und da bin ich richtig vocal geworden.
Okay, verstehe.
Und es hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Problem bei so Dialogoptionen ist ja meist, oder es wird zum Problem, wenn du was anklickst, im Glauben, du machst, es geht in eine bestimmte Richtung, die da suggeriert wird mit dem, was da in dem kleinen Feld steht.
Christina und Chandler haben gerade einen Moment, für alle, die auf der Tonspur sind und sich wundern, uns nicht gesehen haben.
Ja, und genau, das wird dann halt zum Problem mit, wenn dann aber was ganz anderes gesagt wird und der Tonfall, der in dem kleinen Text, den du anklickst, suggeriert wird, überhaupt nicht der ist, der dann gesagt wird. Also weißt du, wenn es
ja,
da
ja,
so eine Dissonanz gibt. Das wird hier genutzt zu humoristischen Zwecken. Es gibt so einen Moment, da gehst du in den Konferenzraum rein, dein Team ist gerade nicht so gut auf dich zu sprechen.
Mhm.
Und es gibt so einen, der ist eigentlich nur so ein riesiger Lehmklotz. Und der, ich weiß gar nicht mehr genau, was er macht. Irgendwie bewirft er dich mit irgendwas oder stellt dir ein Bein oder beleidigt dich, irgendwie sowas. Und dann hat man die Wahl zwischen mehreren Sachen. Du kannst ihn anschreien oder halt ihn bloßstellen, ihn darauf ansprechen. Oder die zweite war, offer him a chair. So ihm den Stuhl anbieten.
Mhm.
Habe ich darauf geklickt, weil ich dachte, schön deeskalierend. Ja, und dann hat Robert den Stuhl in diesen Lehmklotz geworfen und er hing dann da so in dem Lehmklotz. Und dann dachte ich, toll, das ist so Polizeiniveau von Deeskalation.
Mhm.
Aber das war halt Absicht vom Spiel, weil es war dann doch die bessere Variante, also die besser ankam, weil dann dachten alle, ist ja witzig, offer him a chair. Ja, und es war irgendwie, das war auch so wohlfühlig irgendwie.
Mhm.
Ich kann eigentlich gar nichts mit Superhelden anfangen, aber das hier war schon irgendwie eine spannende Welt. Und dann mit diesem Dispatch-System, wo du halt dein Team managst, was dann dazu führt, dass du noch mehr an denen hängst, wenn du deine Dialoge da auswählst.
Klar.
Ja. Das war gut.
Ja, ich habe Demo gespielt tatsächlich und hatte auch überlegt, ob ich es vorstelle.
Ja, ja, erzähltest du.
Aber ja, also es war eigentlich auch für mich klar, dass ich es auch auf jeden Fall spielen werde, früher oder später. Aber ja, es ist auch gut, dass auf den letzten Metern nochmal so ein Top-Titel für dich reingerutscht ist dieses Jahr.
Ja, also ich muss sagen, ich bin auch doch zufrieden mit meiner Liste. Da ist jetzt nichts dabei, was mich vom Hocker gehauen hat. Mhm. Nichts, was irgendwie neu für mich war in dieser Videospielwelt. Es war kein Arctic Eggs dabei. Sagen wir es, wie es ist.
Die ja quasi schon an die Entwickler arbeiten an einem Spiel, das genau dein Ding sein dürfte.
Ach, wirklich?
Angelsimulation.
Das habe ich doch bestimmt schon mal gesehen.
Das ist,
Also, falls ich das jetzt gleich beim Googlen finde und es toll sein wird, dann erfahrt ihr in der nächsten Folge davon. Mhm. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Ja, aber ich würde sagen, damit haben wir einen schönen Katalog zusammengestellt.
Ja.
Einen Einblick gegeben in unsere wilde Excel-Action.
Ja.
Was wir natürlich auch nächstes Jahr wieder machen werden, würde ich sagen, weil das macht schon so ein bisschen Bock, so Excel-Dateien anzulegen und auszuwerten und so.
Ich bin sehr großer Fan davon. Also ich werde natürlich auch nochmal so meine Longlist und so ein paar andere Metrics.
Statistiken vielleicht einfach.
Ja, so ein paar Kriterien werde ich mir vielleicht noch ausdenken und das dann wieder im Newsletter irgendwie aufarbeiten mit, ich meine, das so zu erzählen und durch, vielleicht ist es für uns auch mehr Spaß, aber so ein Graph sich angucken, so ein tolles Kreisdiagramm.
Prozentzahlen, alles toll.
Richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut und die Klappe fällt. Das letzte Mal Lost Levels 2025.
Ja.
So. Und also für euch da draußen, ne? Weil Blick hinter die Kulissen. Wir sitzen hier auf dem Sofa und werden gleich noch die nächste Folge aufnehmen. Aber für euch heißt natürlich noch dann warten ab dem Zeitpunkt 2 Wochen, bis dann eben die Vorschaufolge erscheint für 2026.
Wann erscheint die hier?
Die erscheint am 31. Nee, am 31.
Nächste Woche.
Ja, 31.12. pünktlich zum Jahreswechsel, der Rückblick. Und dann entsprechend am 14.01. die Vorschaufolge. Aber bis dahin erstmal, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört und gesehen habt, dann hinterlasst uns gerne Sterne und Bewertungen auf einer Plattform eurer Wahl, zum Beispiel Apple Podcasts oder bei YouTube. Könnt ihr schön einen Kommentar schreiben oder einen Daumen da lassen, wie ihr mögt. Ansonsten findet ihr alle unsere Episoden auf lostlevels.de und natürlich im Videoformat unter youtube.com/lostlevels. Und auf Blue Sky könnt ihr uns finden unter lostlevels.de. Christina.
Ja.
Wo bist du im Netz unterwegs?
Fast überall unter @chrissykills.
Hervorragend. Mich findet ihr überall im Netz unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank wie immer auch an dieser Stelle an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social und natürlich auf YouTube auch unter seinem Pen and Paper Rollenspielkanal Mitvorteil. Wir sagen auch 2025 vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns geblieben seid.
Ja, es neigt sich dem Ende zu.
Ja, die Energiereserven sind aufgebraucht. Es wird erstmal nachgetankt, Tee und so. Genau, vielen Dank, dass ihr bei uns geblieben seid, dass ihr uns zugehört habt, zugeschaut habt. Und wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Bis dahin, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal. Und das Licht macht auch Feierabend.
Ja.